Deutschlandfunk, Kultur heute.
Zu einer halben Stunde Kultur heute lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Das Wappentier des Flaneurs ist die Schildkröte. Promenieren muss man sich eben auch leisten können und das gehörige Tempo dazu. Anders verhält es sich eher mit dem Gehen. Menschen gehen naturgemäß Wege, ziehen Spuren, setzen Zeichen. Sie können nicht anders. Das Gehen ist daher mit dem Denken und dem Flüchten durchaus verwandt. Heute hat Gehen allerdings mehr mit Health-Tracking und Selbstoptimierung zu tun. 10.000 Schritte, die sollten schon täglich drin sein. Kein Wunder, dass die moderne Kunst davon durchaus angezogen ist. Und zwar anders als die Landart-Bewegung der 60er und 70er Jahre. Kein Wunder übrigens auch, dass einer der großartigen Texte Thomas Bernhards von 1971 den Titel trägt »Gehen«. Existenzbewegung und Sprachbewegung fallen darin ineinander. Anja Reinhardt sah für uns in der Frankfurter Schirn-Ausstellungshalle eine aktuelle Auseinandersetzung bildender Kunst mit dem Thema Walk.
Ein Mann zieht eine auf einen Rahmen gespannte Leinwand an einem Seil durch die Straßen. Die Bildseite nach unten. Er geht schnell, so als hätte er ein Ziel, bis er nach etwa 10 Minuten eine Brücke erreicht, das Bild aufstellt und es in den Fluss wirft. Kurz vor dem Wurf ins Wasser ist das Bildmotiv noch zu lesen. In großen Buchstaben steht dort »The overly dramatic truth«, die übertrieben dramatische Wahrheit. Diese Videoarbeit des Künstlers Fabian Herkenhöhner konterkariert die Produktion von Kunst und deren ehrfürchtige Betrachtung im Museum.
Es gibt diese Walking Art, diese nachträglich so bezeichnete Gruppierung in den 60er, 70er Jahren. Seither gab es immer wieder Ausstellungen, die das Gehen oder das Spazierengehen und so weiter thematisiert haben. Aber unser Ansatz war der, dass wir versuchen, die zeitgenössische Kunst zu untersuchen in Bezug auf die Tradition der künstlerischen Praxis des Gehens.
Kurator Matthias Ulrich und seine Kollegin Fiona Hesse haben rund 100 Arbeiten von 40 Künstlerinnen und Künstlern für die Ausstellung ausgesucht und 6 Themenbereiche entworfen, wie Beobachten oder Erzählen. Als Zentrum könnte man die Kunst des Briten Hamish Fulton betrachten, der seit Jahrzehnten seinem Leitspruch folgt: Walking is an art form in its own right. Das Gehen ist eine Kunstform für sich. Im Gegensatz zum ziellosen Umherstreifen des Flaneurs stellt Fulton für seine Walking-Art Regeln auf. Wandern als Konzept. Die Wandinstallationen, die dazu entstehen, mit Bildern, Fotos, Karten und geometrischen Elementen, wirken wie grafische Mindmaps. Das Gehen als aktive Bezugnahme zur Welt, zur Landschaft, zum urbanen Raum, zum Mitmenschen – ist durch die Corona-Pandemie keine Selbstverständlichkeit mehr. Die Digitalisierung und damit das Verlagern von Aktivitäten ins Virtuelle treibt diese Dynamik allerdings schon seit Jahren voran. Der Zusammenhang von Technik und einer künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Gehen ist offensichtlich. Der Wanderer über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich, überhaupt die Romantik, kann als Antwort auf die naturzerstörende Industrialisierung gelesen werden. Die Künstlerkolonien wie in Worpswede oder auf dem Monte Verita als Gegenentwurf zu einer sich immer schneller drehenden Welt. Eine Romantisierung des Gehens in der Gegenwart will Kurator Matthias Ulrich allerdings explizit vermeiden.
Man sieht, dass es bei dem Gehen in vielen Fällen eigentlich eher darum geht, was einen vom Gehen abhält oder was einen beim Gehen kontrolliert oder was einen zum Gehen zwingt. Also das sind eigentlich Parameter, die wir auf keinen Fall unter den Teppich kehren wollten. Und diesem Klischee des Gehens, des Wanderns, der Suche nach sich selbst, etwas entgegenzuhalten.
Das Hinausgehen in die Welt, das zeigen einige Arbeiten, kann ein gefährlicher Akt sein, abhängig von Ort oder Geschlecht. Die afghanische Künstlerin Kubra Kademi legte sich für ihre Performance Armor eine Rüstung an, mit ausgeprägten Brüsten und Po, und lief damit durch Kabul. Immer mehr Männer folgen ihr. Sie wird beschimpft, bedrängt, bedroht. Diese Performance fand 2015 statt, als die Republik und ihre Verfassung noch einiges galten. Kademi musste ihre Heimat wegen massiver Gewaltandrohung trotzdem verlassen. Fluchterfahrungen sind auch das Thema weiterer Arbeiten, sowie der des kurdisch-irakischen Künstlers Hiva K., der auf die vielen Geflüchteten aufmerksam macht, die zu Fuß von Afrika nach Europa kommen. Während in unserer Wohlstandsgesellschaft das Gehen in der Natur zur Achtsamkeitsübung wird, ist es für einen Großteil der Weltbevölkerung eine existenzielle Erfahrung ganz anderer Art, die nicht selten tödlich endet. Diese hervorragend kuratierte Ausstellung zeigt so viel Irritierendes, Anrührendes, Erschreckendes und auch Humorvolles, dass man sie unbedingt sehen sollte.
Sagt Anja Reinhardt und sie ging durch die Ausstellung Walk in der Frankfurter Schirm. Der rechtsextremistische Anschlag von Hanau ist heute genau 2 Jahre her. 9 Bürger mit Migrationshintergrund wurden ermordet. Politisch wird seit letztem Dezember aufgearbeitet, nämlich im Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtages. Dabei geht es um die Umstände des rassistischen Anschlags und um mögliche Ermittlungsfehler. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Bekämpfung rechtsextremistischer Strukturen zu einer ihrer Hauptaufgaben erklärt. Das hat sie im Interview der Woche im Deutschlandfunk betont. Am morgigen Sonntag, da findet im Kulturforum Hanau eine Hybridveranstaltung statt. Sie heißt Schreiben im Hier, Schreiben nach Hanau. Die Schriftstellerin Lena Gorelick und Sheida Basiar lesen aus ihren Romanen. Und Sheida Basiar habe ich gefragt, sie wurde 1988 im Hunsrück geboren, hat bereits Romane vorgelegt. Ihr neuer heißt 3 Kameradinnen. Was haben Sie morgen in Hanau vor?
Ich glaube, dass das Wichtige an dem Festival oder auch an unserer Veranstaltung ist, dass wir der Ohnmacht, die Terror bewirkt, was entgegensetzen. Und ich glaube, dass das durch Gespräch und Diskussion, was ich morgen mit Lena Gorelick und mit Miriam Schellbach in der Moderation machen werde, dass es zwar eine winzige Möglichkeit ist, aber es ist trotzdem eine Möglichkeit. Und wir werden über das Schreiben nach Hanau, so ist der Titel, reden. Wir werden über das Schreiben an sich natürlich in einer deutschen Gegenwart sprechen. Und mich interessiert natürlich auch sehr, was die Kollegin zu sagen hat.
Nun sind aus gutem Grund nicht irgendwelche Autoren oder Autorinnen dazu eingeladen. Sie sind Schriftstellerinnen, die schon für ihre Bücher dekoriert worden ist. Ihr jüngster Roman, 3 Kameradinnen, handelt von Hani, Kasi und Saya, 3 Frauen. Sie treffen auf eine feindliche Umwelt, kommen aus einer Siedlung. Das ist ein Roman, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, mit Rassismus, richtig?
Genau, mit Rassismus, mit anderen Diskriminierungskategorien auch. Und das Thema rechter Terror war für mich gar nicht der Plan, dass es in den Roman gelangt. Aber es hat sich einfach von selber reingeschlichen. Und ich habe für mich daraus auch die Schlussfolgerung gezogen, dass es nicht anders geht. Wenn wir über die Gegenwart in Deutschland schreiben, dann müssen wir über Rechtsterrorismus, also zumindest ihn erwähnen, zumindest ihn als Gefahr mit einbauen.
Andere Namen zu haben und anders auszusehen, was immer das heißen mag, reicht schon, um aufzufallen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also es ist ja absurd, also weil das ist ja eine Sache, die der Kopf macht, weil er es trainiert hat, weil er es aus Leichtigkeit macht, um die Dinge zu vereinfachen und weil er nicht gelernt hat, dass es vielleicht aber nicht der klügste Weg ist, mit Menschen umzugehen. Und es ist tatsächlich eine Sache, die man sich abgewöhnen kann. Und Diversität ist irgendwie so ein Schlagwort, mit dem man um sich schmeißt und Menschen einlädt. Es ist aber nun einmal auch eine Realität. Und wenn man diese Realität leugnet, dann leugnet man und einmal verleugnet man auch die Existenz von Menschen. Und dazu gehört natürlich dann auch, dass man Menschen immer wieder sagt, dass sie nicht dazugehören. Und das hat sehr viele verschiedene Gesichter. Und eins dieser Gesichter ist eben auch zu reagieren, wenn Namen irgendwie aus der Reihe zu fallen scheinen. Und damit bestätigt man natürlich die Reihe immer wieder und behauptet, dass es eine Reihe gäbe, die Quatsch ist, die nichts mit unserer Gegenwart zu tun hat.
Was kann Literatur, was kann Kunst tun? Sie sind keine Anwältin, Sie sind keine Menschenrechtsaktivistin, Sie sind Autorin, Schriftstellerin, Künstlerin.
Ja, wir können einen sehr kleinen Teil beitragen. Ich möchte da jetzt vor allem heute nicht die Rolle der Literatur oder der Kultur irgendwie größer machen, als sie ist. Sie ist ein Teil, den wichtigsten Teil, den erwarten wir eigentlich von der Politik und von den Behörden und die sind die, die am lautesten versagen. Wir können beobachten und wir können darauf sensibilisieren und Themen immer, immer, immer wieder neu und anders beschreiben. Ich hatte eine Veranstaltung, da hat eine Leserin zu mir gesagt, dass sie immer betroffen war von rechtsterroristischen Anschlägen. Das hat sie traurig gemacht, das hat sie mitgenommen. Sie hatte aber bisher keine Ahnung, dass es einen Unterschied macht, was dieser Anschlag im Leben meiner Romanfiguren zum Beispiel bedeuten könnte oder in ihrem Leben, so eine weiße Zuhörerin. Und das sind Dinge, bei denen ich denke, da hat Literatur sehr viele Möglichkeiten, anders zu sensibilisieren, als jetzt die bloße Aussage, die bloße Forderung oder das bloße Erklären es kann.
Die Sprecherin der Opferorganisation 19. Februar hat heute auch im Mittagsprogramm des Deutschlandfunk dem hessischen Innenminister und damit auch der Regierung Hessens Vorwürfe gemacht. Vorwürfe zu machen ist aber nicht Aufgabe von Kunst und Literatur.
Ich glaube aber, Dinge zu verschweigen ist auch etwas, was Kunst und Literatur leider machen kann, wenn sie sich diesen Dingen nicht bewusst ist und wenn sie keine Verantwortung übernimmt. Und ich finde es himmelschreiend, was in Hessen passiert. Ich finde gerade die Akteure, gerade der Innenminister, gerade Volker Bouffier, das ist also auch die Aussagen, mit denen sie die Angehörigen konfrontieren, die Art und Weise, wie wenig Bewusstsein für Rassismusstrukturen da zu sein scheint. Also ich finde, man hat es auch heute bei der Gedenkveranstaltung wieder gesehen. Ich fand Volker Bouffiers Rede bodenlos. Und an diesen Stellen denke ich, klar, meine Aufgabe sehe ich eigentlich darin, Bücher zu schreiben. Aber das sind Phänomene, die sind nicht neu. Und wenn ich Bücher schreibe und Machtstrukturen hinterfrage, meine Figuren möglichst realitätsnah darstellen möchte, dann muss ich das mitdenken, dass das in Menschen drinsteckt, so zu sein. Und da will ich mich eigentlich nicht aus der Verantwortung rausziehen und kann niemand anderem sagen, wer es machen soll. Aber ich sehe unsere Aufgabe schon im Beobachten und Benennen.
Schreiben nach Hanau, die Schriftstellerin Sheda Basia war das. Morgen wird sie im Kulturforum lesen. Die Künstlerin Ulrike Ottinger, sie ist buchstäblich für traumhafte, häufig mit kleinem Budget gedrehte Filme bekannt. Gemalt, fotografiert und Objekte hergestellt hat sie aber auch. In diesem Jahr wird sie 80 Jahre alt. An der Documenta hat sie teilgenommen und viele Kunstpreise erhalten. Die staatliche Kunsthalle Baden-Baden zeigt nun eine Auswahl ihrer wichtigen Arbeiten. Kosmos Ottinger, so heißt die Schau. Queerer Blick und feministische Perspektive sind der Kunsthalle wichtig. Christian Gampert sah das und fand viele Geschichten.
Das Gastmahl hat Ulrike Ottinger in Baden-Baden nochmal neu inszeniert, als Installation. Natürlich bezieht sich das auf Platon, aber auch auf Ottingers Film Freak Orlando von 1981, wo in einem leeren Schwimmbecken ein Gastmahl der verfolgten Wissenschaftler und Künstler stattfindet. Die Künstler sind dort nackt und werden von faschistoiden Polizisten verfolgt. In der Installation sind nun, außer der blutrot gewandeten, kopflosen Gastgeberin, keinerlei Menschen zu sehen. Das Werk heißt nur noch Gastmahl der Verfolgten und die leeren Teller und giftgrün beleuchteten Sektkelche sind von Stacheldraht abgeriegelt. Da auch hier der Tisch in einem Schwimmbad steht, ist das natürlich ein Kommentar zu den Flüchtlingen, die übers Mittelmeer kommen. Die Arbeitsweise ist typisch für Ottinger, die ihre Themen immer nochmal aufgreift und fast immer auf historische Ereignisse anspielt. An den Wänden dieses ersten Raums hängen auch teppichartige Stoffcollagen, die Ereignisse aus Ottingers Jugend in den 1960er Jahren zitieren, den Vietnamkrieg vor allem. Gegenüber Tapisserie-Porträts von Walter Mehring, Tristan Tzara, Valeska Gerd und Allen Ginsberg, womit Ottingers Vorbilder schon präsent sind. Ein von den Nazis verfolgter Schriftsteller, ein Dadaist, eine sexuell unangepasste Tänzerin und ein Poet der Beat Generation. Ulrike Ottinger, am Bodensee aufgewachsen, lebte nach dem Abitur als Malerin in Paris in den 1960er Jahren. Einiges aus ihrem popbunten Frühwerk ist am Ende der Schau zu sehen. Aber
ich habe ja irgendwann aufgehört zu malen, weil ich so fasziniert war vom Kino. Ich habe in Paris ja sehr viel Filme gesehen. Als ich aufwuchs in Deutschland, konnte man ja keine interessanten Filme sehen.
Die Pariser Cinémathèque war die Schule und mit einer geliehenen alten Kamera drehte Ottinger 1972 ihren ersten Film Laokoon und Söhne. Von Anfang an standen bei ihr die Ausgegrenzten und Benachteiligten im Vordergrund, die, die anders sind und die schon immer verfolgt wurden. Heute heftet man als Museum all dem gern das Etikett Queer oder LGBTQ an, aber das ist eine Vereinnahmung, denn die Bewegung, die heute weite Räume des gesellschaftlichen Diskurses dominiert, ist bei Ottinger in den 1970er und 80er Jahren noch eine verschwindende Minderheit aus kleinwüchsigen und sexuell anders orientierten, aus schrillen Gestalten und Freaks, die in den Filmen immer in einem völlig surrealen Kontext auftreten. Durch ein Varieté-Portal mit der Aufschrift Freak City betritt man Ulrike Ottingers Kosmos. Dort gibt es Standfotos aus den Filmen, stark bebilderte Drehbücher, schräge Originalkostüme, Fotoarbeiten, etwa das Gesicht der Schauspielerin Magdalena Montezuma in immer neuen Verzerrungen und zwei Kinosäle mit Filmsequenzen.
Also man kann ja auch sagen, auch aus dem Archiv kann Neues entstehen. Und so verstehe ich auch die Ausstellung.
In Freak Orlando, dem Film von 1981, ist die von Virginia Woolf entlehnte Hauptfigur fluiden Geschlechts und wird von der Antike bis heute durch diverse historische Epochen gereicht. Sie hat eine Affäre mit siamesischen Zwillingen und nimmt am Festival der Hässlichen teil. Der Film greift Goyas Desastres de la Guerra auf und zeigt die Opfer der Inquisition. Gefoltert wird hier in großen Bierbottichen. Hermaphroditen, bärtige Frauen, kleinwüchsige Transvestiten und Lederträger bevölkern Oettingers Underground-Filme. Sie schreibt die Geschichte der abweichenden Körper und sexuellen Bedürfnisse, aber auch die Geschichte der Orte, die Aufnahmen in einem Berliner Jugendstilbad oder im verwitterten, noch nicht renovierten Olympiastadion erzählen etwas über die alte Bundesrepublik und ihre historischen Kulissen. Und so ist diese Ausstellung auch eine Erinnerung an die frühen westdeutschen Subkulturen. Auch Zwerge haben klein angefangen, hieß ein ziemlich gewalttätiger Film von Werner Herzog aus dem Jahr 1970. Sieht man Ulrike Oettingers Arbeiten jetzt in Baden-Baden, so muss man sagen, die einstmals Kleinwüchsigen sind heute ziemlich einflussreich geworden.
Meint Christian Gampert über Ulrike Oettinger in Baden-Baden. Die Porträts von Holbein dem Jüngeren vom Anfang des 16. Jahrhunderts, die sind mehr als nur geniale Profilansichten von Kaufleuten oder Adligen in der Schweiz oder England. Es sind extrem kunstfertige, detailversessene Objekte der Renaissance, Schönheitsideale, nur eben in Malerei ausgeführt. Mit gleicher Akribie hat Holbein aber auch Kelche und Objekte gemacht. Das weiß Sascha Werner zu berichten, die Ausstellung über Holbein in der New Yorker Morgan Library sah, einem wunderschönen Ort dafür.
Mythische Ungeheuer, deren geschuppte Schwänze girlandenartig ineinander verschlungen sind. Dazwischen eine Schale, die von reifen Früchten überquillt. Und wie ein beschützendes Dach über allem ein Zirkel, das Symbol der Bedachtsamkeit. Dieser Entwurf für ein Medaillon ist kaum Handteller groß, doch sieht man die künftige Kostbarkeit mit Perlen und Diamanten bestückt fast vor sich. Kurator John McQuillan.
I think it's easy for us to sort of forget that so many Renaissance artists that are now famous for their paintings actually worked in any number of media.
Viele Künstler der Renaissance, die wir heute als Maler kennen, hätten auch mit zahlreichen anderen Materialien und Techniken gearbeitet. Das gilt für Hans Holbein ganz besonders. Dieser Meister des Renaissance-Porträts entwarf Buchumschläge und Kelche, Standuhren und Brunnen, so wie er es aus der Werkstatt seines Vaters gewohnt war. Er führte sogar ein sogenanntes Schmuckbuch, das er mit ornamentalen Mustern für Anhänger, Broschen und andere Preziosen füllte, nach denen seine Kunden verlangten. Oftmals dieselben Kunden, die sich auch von ihm porträtieren ließen. Beides bringe Holbein in seinen Porträts zusammen. Sein geübtes Auge habe es ihm ermöglicht, nicht nur diese Objekte ganz genau darzustellen, sondern auch die Bedeutung für ihre Träger zu erfassen und was sie über ihre Träger sagen. Dass Holbeins Porträts sich beinahe wie Bücher über die Porträtierten lesen lassen, gilt seit seinen Lebzeiten als herausragendes Merkmal dieses Künstlers. Die Ausstellung in der Morgan Library verdeutlicht, inwieweit Holbeins Erfahrung mit Kunsthandwerk und Kunsthandwerkern zu seinem Können beigetragen haben. Denn als Gestalter von Ziergegenständen schuf Holbein zweidimensionale Vorlagen für dreidimensionale Gegenstände. Als Porträtist übertrug er seine dreidimensionalen Sujets auf die zwei Dimensionen einer Leinwand. Ihm gelang es, beide Dimensionen miteinander zu vereinen. Deshalb wirkt das Eichhörnchen auf dem berühmten Bildnis der Dame mit dem Eichhörnchen, als würde es einen gleich anspringen, und die Dame selbst, als würde sie das Tierchen an seiner silbernen Kette darauf freundlich, aber bestimmt zurückzerren. Deshalb beeindrucken einen an Sir Thomas More Die Denkfalten ebenso wie die feinen, graubespitzten Bartstoppeln und die Schatten auf seinem samtenen Gewand. Neben manchen Porträts sind in der New Yorker Ausstellung auch die dazugehörenden Zeichnungen zu sehen. Diese Arbeiten Vorstudien zu nennen, wäre verfehlt. Die Zeichnung, die das runde Bildnis von Simon George begleitet, zeigt den Jüngling zwar noch ohne rote Nelke und Feder auf der Mütze, ist aber ein eigenständiges Meisterwerk aus schwarzer und farbiger Kreide, Tinte und Metallstift. Mit ihren intimen Räumlichkeiten bildet die Morgan Library einen idealen Rahmen für dieses Wunderkabinett einer Ausstellung. Sehen lernen mit Hans Holbein. Was für ein Geschenk.
Sagt Sascha Werner über Holbein, der Jüngere in der Morgenbibliothek an der New Yorker Madison Avenue. Nicht mehr durch Räume schlendern, sondern als Avatar- oder KI-Objekt durch animierte Räume chatten und mit animierten Besuchern ein Non-Fungible-Token, ein NFT kaufen. Das ist jetzt kein Finanzchinesisch, sondern längst Wirklichkeit eines avancierten Kunstmarktes. Und es passt vielleicht auch zu einer Kommunikationsform, die sich mit Erscheinung und Bild, Wirklichkeit und Schein befasst, doch ganz gut. Sprechen wir also über Kunst und NFTs. Das sind diese digitalen Zertifikate für Internet-Originale, für nicht austauschbare digitale Objekte. Die Kölner Galeristin Priska Pasquer habe ich gefragt, was reizt Sie eigentlich daran?
Ich bin deswegen interessiert daran, weil ich, das hat so ein bisschen mit der Geschichte meiner Galerie zu tun. Ich habe im 2020 eine 20-jährige Jubiläumsausstellung gemacht mit dem Titel Our Duty is to Experiment. Und das ist ein Zitat von Alexander Rodchenko von 1924 und damit hat er damals die Fotografie revolutioniert.
Worin besteht die künstlerische Leistung beim NFT, wenn ich sage, es ist ein digitales Zertifikat für ein Internet-Original, also nicht austauschbares digitales Objekt. Wir lassen jetzt mal die Art der Bezahlung und des Eigentumserwerbs für eine Sekunde beiseite. Worin besteht die künstlerische Leistung?
Wie Sie gerade sagen, ein NFT ist ja jetzt erstmal nur ein Zertifikat für ein Kunstwerk, wenn wir in dem Bereich Kunst sprechen, sondern es gibt ja auch ganz viele NFTs für alle möglichen anderen Bereiche, aber das ist ja nicht selber das Kunstwerk. Und die künstlerische Leistung liegt genau da, wo sie immer liegt. Die ist auch bei einem Kunstwerk, was als NFT zertifiziert ist, nicht anders, nämlich in der Qualität und in der Relevanz.
Verändert das den Kunstmarkt oder hat es das schon längst getan?
Sagen wir mal so, es ist dabei, den Kunstmarkt vielleicht zu erweitern. Es hilft ein bisschen im Kunstmarkt jetzt auch jetzt in dieser Zeit, in dieser Pandemiezeit, weil halt irgendwie doch sehr viel Austausch und sehr viel Diskussion und sehr viele Gespräche irgendwie über NFTs daherkommen. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich irgendwie auch eine ganz neue vielleicht Sammlerschaft jetzt auf Kunst guckt, die vielleicht vorher nicht so in diesem Bereich irgendwie war. Also dieser Blick irgendwie des Kunstmarktes auf das Tech-Kapital, den hat es ja schon immer gegeben. Und jetzt ist auf einmal dieses Tech-Kapital mit in diesem Kunstmarkt auch vertreten.
Das ist mehr als nur ein Computerspiel, ne?
Auf jeden Fall. Es sind auch unheimlich interessante und ganz tolle Kunstwerke dabei. Es wird auch irgendwie so immer so oft sehr, sehr abschätzig beäugt, aber es gibt halt einfach fantastische Sachen. Man muss sich halt nur vorstellen, das ist halt auch so, der Kollege Reichert hat das in seinem Büchlein beschrieben, dass natürlich irgendwie durch diese Technologie unglaublich viel jetzt nach außen getragen wird, was vielleicht vorher irgendwie nur so heimlich irgendwie im stillen Kämmerchen gemacht worden ist. Und irgendwie aus dieser Vielzahl von Arbeiten, die da jetzt rausgetragen werden, da dann wirklich das herauszupicken, was ist denn jetzt wirklich relevant, was ist denn jetzt wirklich künstlerisch wertvoll, was ist denn jetzt wirklich toll, das bedarf halt irgendwie viel Mühe und sehr viel Erfahrung und auch sehr viel Zeitaufwand.
Wie denken Sie darüber, dass Museen etwa berühmte Gemälde in 10.000 Puzzleteile verkaufen und das dann veräußern? Originale sind das dann doch nicht mehr, oder?
Nee, also Originale sind das bestimmt nicht, weil wir haben ja auch nicht jetzt nicht, es ist ja nicht das Original irgendwie in 10.000 Teile zerschnitten worden und dann angeboten worden, sondern irgendwie nur das Abbild eines Bildes. Es ist eigentlich eine ganz interessante Herangehensweise. Und ich glaube, das sollte man auch bei diesem ganzen NFT-Thema nicht vergessen. Es passiert natürlich wahnsinnig viel auf der einen Seite auch Marketing damit. Also dass natürlich jeder spricht darüber, jeder schreibt darüber. Das ist natürlich irgendwie auch für so ein Museum irgendwie gerade jetzt auch in so einer Pandemiezeit auch nicht ganz unwichtig. Und halt auf der anderen Seite sind solche Aktionen natürlich auch Community-Building. Also gerade für die Museen kann das sehr interessant sein, wenn die jetzt irgendwie 10.000 Käufer haben für so einen digitalen Schnipsel von irgendwie, was war das, Klimt the Kiss, dann ist das natürlich irgendwie schön, aber sie haben damit auch gleichzeitig 10.000 Menschen, die irgendwo mit dieser Arbeit verbunden sind, das in diesem Museum ist. Und vielleicht kann man ja dann irgendwie in der nächsten Zeit dann auch mal irgendeine Aktion mit diesen 10.000 potenziellen Käufern starten.
Handeln Sie mit NFTs?
Ja. Also wir haben schon letztes Jahr angefangen. Wir haben im Mai war so ein bisschen irgendwie die Überlegung, was können wir denn jetzt eigentlich da machen? Und irgendwie, wie alle, war es natürlich erstmal unheimlich schwierig, da überhaupt reinzukommen in den Markt. Und dann war dann so dieses Learning by Doing. Und da haben wir auch eine erste virtuelle Ausstellung gemacht mit NFTs. Und ich habe halt einen Künstler, den ich vertrete, das ist der Radenko Milak. Das ist ein bosnischer Künstler, der Malerei macht. Und der hat aber immer schon auch Animationen irgendwie mit seinen Arbeiten erstellt. Das war auch auf der Biennale 2017 zu sehen. Und von ihm haben wir schon einige von diesen Animationen als NFT veräußert.
Sagt die Kölner Galeristin Priska Pasquer über Non-Fungible Tokens. Kulturstaatsministerin Claudia Roth nimmt als erste Kulturpolitikerin an der Münchner Sicherheitskonferenz teil. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allrocken.
Auch Kulturpolitik könne demokratiepolitisch wirken und damit zur Sicherheitspolitik beitragen, sagte Claudia Roth in Deutschlandfunk Kultur. Die Freiheit von Kunst und Kultur seien, ebenso wie die Meinungsfreiheit und die Unabhängigkeit der Medien, immer auch ein Lackmustest für die Demokratie weltweit. In autoritären Systemen sei es stets die Kunst, die zuallererst angegriffen würde. Weiter sagte sie.
Ich komme überhaupt nicht mit Annalena Baerbock oder mit dem Auswärtigen Amt ins Gehege. Ganz im Gegenteil. Wir arbeiten sehr, sehr, sehr intensiv zusammen, dann auch zu überlegen, wie können denn Programme aussehen, um Künstlerinnen und Künstler zu schützen, um Journalisten zu schützen und arbeiten und erweitern diese Aufnahmeprogramme. Denn ich glaube, es ist unsere Aufgabe hier in Deutschland für die universellen Werte einzutreten. Und da gehört die Kunst und die Meinungs- und die Pressefreiheit dazu.
Claudia Roth. Auf der Sicherheitskonferenz, die an diesem Wochenende stattfindet, will sie dafür Sorge tragen, der belarussischen Literatur, dem Film und der Kunst ausreichend Raum zu geben. Wenig Verständnis zeigt die Kulturstaatsministerin indes für Kreuz und Inschrift auf der Kuppel des Berliner Humboldt-Forums. Man müsse sich dringend darüber verständigen, wie das Humboldt-Forum zu einem Ort der Weltoffenheit werden könne, sagte sie dem Tagesspiegel. Und dann setze man auch noch ein Kreuz obendrauf als Beleg der großen Weltoffenheit. Da wolle sie ran. Kritiker sehen in dem Zitat einen christlichen Unterwerfungsanspruch und Herrschaftsanspruch der Hohenzollern gegenüber den demokratischen Bestrebungen von 1848. Dessen Aussage kollidiere mit dem Auftrag des neuen Humboldt-Forums, ein Ort der Aufarbeitung der eigenen kolonialen Vergangenheit zu sein. In Benin wurde heute eine Ausstellung mit großem symbolischen Wert eröffnet. Denn es handelt sich dabei um 26 Schätze, die Frankreich an das afrikanische Land zurückgegeben hat. Damit werden sie zum ersten Mal der beninischen Bevölkerung gezeigt. Eröffnet wurde die Ausstellung gestern Abend von Patrice Talon, Präsident des westafrikanischen Staates. Zu sehen ist die Ausstellung im Regierungssitz des Präsidenten in Cotonou. Die 26 Arbeiten waren nach 2 Jahren harter Verhandlungen zwischen Frankreich und Benin in ihr Ursprungsland zurückgekehrt. Es handelt sich damit um die erste wichtige Restituierung einer Kunstsammlung eines afrikanischen Staates. In Frankreich waren die Schätze im Pariser Musée du Quai Branly zu sehen gewesen. Die französische Kulturministerin Roselyne Bachelot war bei der Eröffnung vor Ort dabei. Die Schätze hatten 1892 durch französische Kolonialtruppen das frühere Königreich verlassen. Neben diesen kulturhistorischen Schätzen sind in der Ausstellung nun auch die Werke von 34 zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern zu sehen.
Die Kulturmeldungen waren das mit Antje Allroggen. Nach uns gleich die Nachrichten, dann die Informationen am Abend natürlich ausführlich. Zwei Themen dort, die Sicherheitskonferenz in München und auch das Gedenken an die rassistischen Morde in Hanau. Ihnen einen guten Abend, ein gutes Wochenende wünscht Michael Köhler.